Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und lange erwartet, ja, obwohl wir gar nicht so lange gewartet haben, der Teil 2 EGB und es ist wieder zu Gast Nico. Hallo, grüß dich.
Ja, schönen guten Tag, freut mich wieder hier zu sein. Ja. War echt eine kurze Zeit, aber ich habe schon wieder richtig Bock gehabt, ja.
Mega gut, schön, dass es geklappt hat, finde ich richtig gut. Und heute mit Ambiente, weil ich mir gerade ein paar M&Ms reinschiebe. Und Nico ist wieder als Vorbild dabei und hat einen zuckerfreien Proteinriegel dabei. Weil jeder mag es ja, wenn man im Podcast ist. Also und müssen wir noch ein bisschen Ambiente schaffen.
Willst du ein bisschen was für deine negativen Bewertungen tun, dass am Ende jemand schreiben kann, es wurde zu laut geschmatzt.
Ja. Hat heute einen sehr schönen Kommentar bei Facebook, wo ich auch dachte, yes, mansplaining at its best. Aber ist okay. Ist ja alles gut. Hast du mein letztes Video gesehen?
Ja, habe ich mir reingezogen.
Wie geil findest du den Rucksack?
Fand ich schon ganz geil.
Ist cool, ne?
Aufbau ist natürlich mal eine ganz andere Nummer. Ja. Als du denn sagtest, dass der irgendwie vom australischen Spezialeinheiten genutzt wurde, oder irgendwie, dass es da ein Modell gab, da war ich gleich mal ein bisschen hellhörig und wollte da mal ein bisschen recherchieren, was denn da so der Vorgänger ist.
Dann lass uns mal die Leute mit abholen. Also, für alle, die es nicht wissen, direkt googeln, Prepared Podcast bei YouTube. Und da habe ich den Mark 7 von Crossfire Packs vorgestellt. Also ein riesiger Rucksack, echt ein Monsterteil. Und habe da so eine semi-professionelle Review, einfach mal so, was packe ich da rein, warum habe ich den? Ja, und da habe ich gleich Kommentare bekommen von wegen, ja, hier ist alles falsch eingestellt. Ich so, ja, und das Tragesystem ist viel zu kurz für deinen Rücken. Ja, Mann, das ist ein Shortback. Ja, das ist halt so gemacht. Ja. Und angeblich soll das tatsächlich eben ein Modell sein, was SAS, das australische SAS mal genutzt haben sollte. Du hast jetzt mal recherchiert. Hast du da irgendwas gefunden in der Richtung? Also so ein bisschen so ein Bergenverschnitt, bloß in der Variante so ein bisschen?
Na, leider gibt es ultra wenige Quellen, die du im Internet irgendwie finden kannst über australisches Militär an sich überhaupt.
Grundsätzlich, ne?
Also, ja, also alles, was in dieser Ecke ist, da findest du kaum was. Das war auch bis vor kurzem mit englischem Material so. Mhm. Da gibt es jetzt ein paar, die machen da was. Mhm. Die machen auch was richtig gut. Könnte ich jetzt nicht so aus dem Kopf sagen, was. Ich habe ein paar Seiten gespeichert über die britische Ausrüstung, weil die haben ja auch irgendwie alle 4-5 Jahre gab es irgendwie einen neuen Rucksack für die und die Einheit. Aber ich habe bei den Australiern noch nichts gefunden. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Bildersuche zu starten, zu gucken, ob ich irgendwo was Identisches quasi annähernd finde.
Ja.
Aber da ist noch nichts so viel bei, weil auch immer das große Problem ist von diesen, wann nutzt du das Ding, ne? Also bei diesen Recce-Geschichten oder sowas, da findest du kaum Fotos. Natürlich findest du immer Fotos von, alle haben schwarze Overalls an mit Gasmasken und rennen durch irgendwelche Häuser.
Ja.
Aber so eine Geschichten sind auch ganz schwer bebildert.
Ja, okay, das denke ich mir. Also dadurch, dass halt die australische Armee und auch die neuseeländische halt auch klein sind, die sind halt relativ klein, aber deswegen ist da ganz schwer es zu finden. Gut, bevor wir ins Detail weitergehen, habe ich noch was für dich vorbereitet. Du musst nämlich jetzt mal gucken, ob du die Epoche rätst, aber es ist wahrscheinlich viel zu einfach, aber ich habe den letztens mal wieder rausgenommen und du musst mir jetzt sagen, von welcher Zeit der sein könnte. Ha! Und was der für ein Chestrick trägt.
Von der Ausrüstung her?
Kannst du das sehen?
Ja.
Kannst du das sehen? Also, für alle, die nicht zuschauen, logischerweise, ich halte gerade hoch eine 1:6 Dragon-Figur, also Barbie-Puppen für Jungs, ne? In Military Outfit, die halt sehr, sehr schön detailliert sind. Ne? Auch hinten ganz wichtig so. Der schwarze Camelback. Ja,
ja, richtig schön.
Ja, und das ist ein Scharfschütze, also ein Special Forces Sniper, so heißt es auf der Verpackung. Ne? Ja, und da kannst du hier noch sehen, so oben drauf ist noch Klett auf dem Helm.
Alter Schwede, da haben sich richtig Mühe gegeben.
Kennst du die Dinger?
Ich habe irgendwo mal garantiert gesehen, aber...
Okay, also dann fang gar nicht erst das Googlen an. Da gibt's so geile Sachen. Ihr guckt ja auch mal
mit Holz da, allem drum und dran. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Genau. Also ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall nach Blackhawk, dem ganz normalen Kommando-Chestrick aus. Mhm. Ich habe jetzt die Mehrzwecktaschen nicht gesehen.
Ja.
Aber so vom Design her könnte natürlich auch ein Eagle SF-30 sein. Dazu müsste ich die D-Ringe sehen. Ich weiß nicht, wie viel Mühe sie sich dabei geben, ob sie da jetzt ein oder zwei D-Ringe auf die Schultergurte setzen, auf beide. Daran kann man es auf jeden Fall unterscheiden zum Teil und am Hinterteil. Aber ich glaube, das ist halt der Spielzeugfigur. Ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe machen und die ganzen Details da reinknallen.
Ja, Spielzeug, also die sind schon echt detailliert. Der hat sogar unten drunter noch, ich weiß nicht, das kann man, also der hat einen Woodland-Klamotten an, auch mit so als Raid-Mod, die BDU-Bluse. Und hat hier drunter sogar noch, warte mal, ich mal gucken, ob du das sehen kannst.
Wahrscheinlich. Ach, die Caradine Spear Schutzweste.
Genau, der hat eine Woodland Schutzweste noch drunter, ne? Also ultra detailliert. Also wenn ich dir sage, dass du, der hat eine M9 dabei, eine Beretta, und die kannst du sogar fertig laden. Ja?
Ach, krass.
Und das Magazin rausnehmen und hast hier.
Ach, der hat ja alles dabei.
Ja, also das Fass muss man gar nicht aufmachen. Also für alle, die guckt mal nach Dragon oder Dragon Figuren, das sind halt wie gesagt Barbie-Puppengröße, unfassbar detailliert, ja, und zum, also das ist zum Hinstellen fast zu schade. Und was ist natürlich passiert? Sohnemann hat gesehen, Papa, du hast ja das Soldatenfigur. Und ich so, nein. Na gut, und dann haben wir dann den ganzen Tag dann gespielt. Hier auch schön die Stiefel, ne? Das sind wahrscheinlich Adidas-Stiefel, ne?
Ja, vom Profil her auf jeden Fall. Ja, und
genau, ne?
Die Streifen halt auch, ja.
Ah, ich sehe schon, das ist hier genau dein, der Gierblick kam direkt, ja, vom Profil. Genau, habe ich mal als kleines Spielchen am Anfang halt sofort gesehen, sehr, sehr gut. Aber bevor wir ins Quatschen kommen, wir kommen, also sonst kommen wir wieder von 100 ins Tausende. Wir haben in der ersten Folge sind wir deine Karriere als Fallschirmjäger und dann eben durch die Pipeline der EGB sind wir quasi bis zum Ende gekommen. Fassen das nochmal kurz zusammen. Du hast angefangen als Fallschirmjäger, warst erst im Büro und hast gesagt, ey, die Heizungsluft ist einfach nichts für meine Nase. Das ist alles so trocken hier. Und im Januar die Ärmel auf Ellbogenhöhe zu haben, das ist halt auch doof. Und hast dich dann entschieden, ich gehe in eine Fallschirmjägerkompanie und dann eben, wenn ich schon mal da bin, dann warst auch im Einsatz und willst dann eben auch, wolltest dann die nächsthöhere Stufe, sage ich mal, erklimmen. Also das ist es ja dann, um zu sehen, was kann man noch machen. Und hast dich entschieden, am EGB-Auswahlverfahren teilzunehmen und die Pipeline zu machen. Und die haben wir das letzte Mal sehr, sehr schön beschrieben. Und ich bin immer noch am meisten hooked. Also da ich das ja eher von der Seite betrachtet habe oder eben auch nur aus dem Internet so ein paar Teile der Pipeline gehört habe, war es für mich besonders spannend tatsächlich auch zu sehen, was für Lehrgänge du gemacht hast, was das für Herausforderungen waren und dann, also mich hat ultra angefixt, diese ganze Waterborne-Geschichte, ja, und bin ich schon drauf und dran, mit Ausrüstung einfach mal ins Wasser zu gehen, dann halb zu ersaufen und dann irgendwie wieder rauszugehen, weil ich das einfach was ist, was ich selber, also bis auf genau so diese Wasserquerung, die immer am blödesten Moment kommen, so, ja, hier ist ein Fluss, hier müssen wir durch, ja, genau. Oder wir müssen uns natürlich durch den Hunsbach annähern, weil andere Wege gibt's ja nicht nach Bonnland. Ist ja klar. Ne? Und so, deswegen fand ich das eben besonders spannend. Und wir haben damit geendet, dass du auch ein bisschen als Höhepunkt, so habe ich zumindest wahrgenommen, tatsächlich den Siri-Lehrgang gemacht hast. Das Element finde ich ganz spannend, dass man das am Ende setzt, weil da wahrscheinlich auch nochmal die Durchfallzahlen nach oben gehen, würde ich mal behaupten. Oder das können wir vielleicht mal, das ist eine Frage, ich habe es letztes Mal nicht gestellt. Sind da noch viele dann rausgekommen aus diesem?
Ja, also da fliegen generell immer Leute raus. Mhm. Du hast immer Leute, die sich verletzen. Mhm. Du hast immer Leute, die irgendwie beim Bescheißen erwischt werden, irgendwo was mitschwungeln oder irgendwo an der Tür betteln, wie auch immer. Bei der Verhörphase weiß ich gar nicht mehr, ob da jemand durchgefallen ist. Ich glaube, da nicht mehr.
Ja.
Also wenn du diesen gewissen Punkt erreicht hast, dann ist eigentlich die Zahl wieder ultra gering, dass irgendjemand nochmal jetzt die Karte zieht und sagt, ich höre auf.
Ja.
Aber es durchaus fallen da Leute raus, ja.
Kann man den wiederholen? Oder ist der überhaupt? Ist der für jeden zwingend Voraussetzung tatsächlich?
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Also der ist definitiv Voraussetzung. Wiederholen kannst du den ein weiteres Mal und dann gegebenenfalls einmal mit Segen vom Kommandeur, wenn da ein Antrag gestellt wird.
Mhm. Okay.
Ist, wie es auch beim Auswahlverfahren KALF und so weiter ist. Ne? Also ja. Da kannst du zweimal teilnehmen und dann mit Ausnahmegenehmigung.
Also und da ist genauso. Das war mir nochmal wichtig und Grüße gehen raus an Sascha, mit dem habe ich mich letztens nämlich, und der schaut gerade sehr interessiert, eine YouTube-Dokumentation oder eine Serie, wo das so ein bisschen nachgestellt wird. Ich weiß nicht, hast du die gesehen von Fox Survival? Sagt dir das was?
Nee, sagt mir nichts.
Also die machen, also ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht angeguckt, weil ich da große, große Bauchschmerzen mit habe, aber das wäre jetzt, ist jetzt erstmal nur meine Vermutung, weil wenn man diese Verhörphase abbildet, kann das ganz schnell in eine Richtung gehen, wo es wo wir bei einem psychologischen Experiment sind. Und das halte ich tatsächlich für schwierig, wenn dort, ich weiß nicht, ob da, also deswegen bin ich da sehr vorsichtig, schaut es euch gerne selber an, wenn da kein Psychologe dabei ist oder das eben, von Personal vielleicht gemacht wird, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen, aber na, das ist so das, was ich da so ein bisschen
habe. Es gibt noch eine Doku-Reihe über das SAS, wo so eine Verhörsituation abgebildet wird, auf jeden Fall.
Ist die, ja, ich glaube, ich kenne, ist schon eine ältere, ist das die?
Ja, die ist schon ziemlich alt.
Genau, aber genau, und hier wird es halt, das eine ist ja so ein bisschen dokumentarisch und das andere ist eben hier, wir machen das mal nach. So. Und das,
okay.
Aber gut, sei es wie es sei. Also kann ich einschätzen, aber das hat tatsächlich Sascha sehr, sehr fasziniert und fand es auch spannend. Deswegen waren auch deine Insights davon einfach mal schön zu hören, einfach das mal mitzubekommen. Und es endete letzten Endes unser letztes Gespräch mit dem Höhepunkt, dem Verleihen der Insignien der Macht, der Ringe des Todes bei einer schönen Feier. Und da sind wir stehen geblieben und da setzen wir jetzt doch mal neu an. Und da ist meine erste Frage so, ihr hattet diese, also erstmal war Ende des Siri-Lehrgangs in Pfullendorf, war das, ne? Und genau. Wie ging es dann weiter? Ihr hattet direkt im Anschluss diese Feier oder wie war das?
Oder also entweder war das am Tag, an dem wir reingekommen sind am Abend oder einen Tag drauf. Okay. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher.
Ja.
Aber das waren die letzten Tage dann wirklich nur noch von der ganzen Pipeline.
Ja. Und danach kommt nichts mehr eigentlich, oder? Dann ist man auch durch?
Dann ist man mit der Pipeline, die ja quasi die sagen wir mal, Grundausbildung darstellt, ist man dann erstmal durch, ja.
Okay, und du hattest dann, habe ich noch so im Hinterkopf erzählt, eigentlich waren wir alle K.O. und müde und wollten eigentlich nur so ins Bett und dann weg. Wie war der Abschied dann aus Pfullendorf? Wie hast du das wahrgenommen?
Das ist nochmal ultra viel Stress, weil du deine ganze Waffenkammer mitnehmen musst. Du musst Ausrüstung, Material verladen. Wir sind ja mit zum Teil eigenen Fahrzeugen also noch angereist. Ne? Also nicht jetzt Privat-Kfz, sondern Wölfe waren noch da. Mungo, 2-Tonner, wie auch immer. Und ich hatte das große Glück, dass ich noch den 2-Tonner zurückgefahren habe einen Tag später. Voll beladen mit Gepäck.
Ja.
Also wer 2-Tonner gefahren ist, das macht auch nicht so viel Spaß jetzt. Also, so, ne? Du hast nicht so viel konform.
Ja, 2-Tonner oder wie heißt der neue U2000?
Ah, nee, das war der 2-Tonner, also der ganz normale alte Unimog.
Oh Gott. Oh.
Ja. Ohne Radio, nur mit Heiz. Also, ja, das ist nicht das Problem. Aber du hast halt eine extreme Geräuschbelastung, wenn du da
die Strecke halt, ne?
Ja. Zu zweit fährst. Und ist es halt einfach, du fährst Ewigkeiten. Ich glaube, ich bin 9 Stunden gefahren oder so. Oder insgesamt mit also nur Fahrzeit, ohne die Pausen rausgenommen. Ja, das war nochmal eine Anstrengung am Ende. Aber man war auch einfach mega froh, dass man nicht mehr jede Woche oder so oft, wie man halt hinfahren wollte oder musste, da wieder runterzubügeln, weil die Strecke einfach sowieso mega lang war. Also jeder, der lange oder regelmäßig lange Strecken fährt, der wird das kennen. Da brauchst du halt auch mal für so eine Distanz, wo du normalerweise 9 Stunden vielleicht unterwegs bist, im schlimmsten Fall auch mal 17 Stunden oder so und hast halt nicht mehr so viel vom Wochenende. Da war man schon froh, dass man damit jetzt durch ist und dann erstmal wieder das normale Kasernenleben leben darf in der Heimat.
Noch kurz zum 2-Tonner, für die das nicht kennen, da fühlen sich, wenn du 30 fährst, mit dem fühlt sich an, als würdest du fliegen. Und eigentlich fahren ist so Limit und dann ist aber auch schon, da darfst du dich berghoch, berg runter gehen auf der Autobahn. Ne? Aber dann ist im Gelände irgendwie ein cooles Teil, das macht schon Bock.
Ja, Gelände auf jeden Fall.
Okay, wie war es dann? Ihr kamt dann zurück und hattest du da schon noch Verbindung mit deinen Jungs, die auf Bude gelebt haben, die Pipeline ja schon abgeschlossen hatten? War das immer ein stetiger Austausch oder habt ihr euch da erst wieder gesehen? Und wie war so dieses nach Zurückkommen in die Kompanie? Kannst du dich da noch erinnern?
Also Austausch währenddessen hatten wir nicht wirklich. Du hast halt ja denn deinen quasi ganz neuen Zug, in dem du dich erstmal neu integrieren musst. Da hast du so viele coole Leute, mit denen du ja immer zu tun hast. Und als es dann zurückging, natürlich auch eine kleine Willkommensfeier, ein bisschen den alten Zug quasi kennengelernt. Also kannte man natürlich schon, aber dann als, ich sag mal, ebenbürtig. Als
Gebatchte hier,
Genau, aufgenommen, alle gratuliert, erzählt. Und dann war erstmal natürlich Abend ordentlich Bier trinken, ja, und erzählt mal, wie war es für euch, wie war dies, wie war das. Wir hatten auch noch auf ein paar Lehrgängen immer noch mal welche aus unserem alten Zug, denen noch ein Modul fehlte oder sowas, die verletzungsbedingt zum Beispiel jetzt den Siri damals nicht machen konnten, die den dann mit uns noch mal mitgemacht haben. Also du hast immer noch mal wieder eine Verbindung nach Hause zwischendurch gehabt. Ja. Aber dann waren wir halt alle durch und konnten dann zusammen erstmal feiern.
Cool.
Und dann wurde halt der Zug erstmal wieder neu aufgestellt quasi.
Ne? Stark. In dieser Zeit, und du musst natürlich keine Namen nennen, es gibt ja immer sehr positive Geschichten, was Kameradschaft angeht, aber gab es in der Zeit auch mal was, wo du vielleicht von Individuen, vielleicht auch von Führerpersonal mal enttäuscht worden bist, wo du dachtest so, boah, also um das mal, was meine ich damit, auf meinem Einzelkämpfer-Lehrgang gab es halt einen Dude, wir hatten Essensausgabe und weißt ja, da kriegt man eigentlich nichts zu fressen und der einer musste irgendwas machen und er sollte für ihn das Essen holen und hat dann im Weggehen das Essen in seinen Pott reingetan, hat ihm das leere hingefeuert und hat das dann selber gefuttert. Ja. Und das war halt so, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht. Also, ne, aber so war es halt. Also das ist vielleicht ein Extrem, aber das ist mir noch so im Kopf geblieben. Und gab es was, wo du entweder sehr positiv, das geht ist natürlich auch immer gerne, aber auch wo du vielleicht enttäuscht worden bist, weil du schon sehr nah auch mit Ausbildern oder zukünftigen Führern dann arbeitest, dann sieht man ja schon so, wo liegen die? Gab es da so ein paar persönliche Anekdoten?
Naja, nee, also so eine krasse Geschichte auf jeden Fall nicht.
Ach, du bist einfach zu nett, ja?
Ja, und man vielleicht nochmal unterscheiden, also auf jeden Fall nicht aus unserem Zug, also du machst die Pipeline ja auch nicht nur mit deinem falschen Megazug, sondern da hast du ja noch ein paar andere Teile dabei. Mhm. Feldnachrichten machen Teilmodule,
ja.
Fernspäher machen noch welche.
Ja.
Und war noch jemand von anderem? Nee, ich glaube nicht. Also da war mal von der einen oder anderen Einheit schon jemand dabei, der sich vor Drecksarbeit ein bisschen gedrückt hat.
Okay.
Aber das ist das Einzige. Also sonst war wirklich alles super harmonisch und kann ich mich echt nicht beklagen. Also Kameradschaft war da ja, echt mal gut.
Wie war es so? Haben die Unterführer die Ausbildung tatsächlich parallel mit euch gemacht, oder?
Genau.
Das also stelle ich mir in einer Leader-Position nochmal extrem schwer vor, weil du ja noch mehr bestehen musst, nicht nur vor der Aufgabe selber. Ja, du musst nicht nur in Anführungszeichen schießen, sondern deine Jungs, die du gegebenenfalls im Einsatz führst oder im Gefecht führst, die gucken dir halt zu, oder? Ja, übertrieben. Also so war auch die Situation, so hast du es geschildert. Ja, und gab es da was, wo du gesagt hast, so, oder war das alles, waren das auch alles Typen, wo du sagst, hey, die waren einfach geil, die waren einfach super?
Ja, also alle Führer, die mit mir unten waren, da war der Zugführer, den wir bekommen haben, der war relativ neu, also neu in der Kompanie.
Ja.
Von dem kannten wir halt noch nicht so viel, aber auch ein super cooler Typ. Und wir haben halt auch im Gebäude, also wenn du deine Freizeit hast, wir haben alle in dem einen Gebäude gelebt oder irgendwie dicht an dicht. Und wir haben halt die ganze Zeit miteinander verbracht. Und du hast halt irgendwann dieses, wer ist denn hier eigentlich der Führer-Ding? So, ne?
Genau.
Also, das, wenn wir alle in Zivil da gesessen haben, ist das keinem Schwein aufgefallen, weil wir zusammen einfach miteinander auch gelebt haben. Und du hast mit dem einen mal das gemacht, ob das jetzt der Offizier ist und du bist nur der Mannschafter. Das hat gar keinen gejuckt da, weil du halt eine ganz andere Ebene ist, als wenn du jetzt vielleicht in so einen normalen Zug guckst.
Ja, das verstehe ich. Und das ist so, das interessiert mich sehr, weil das ja, wie gesagt, ich sehe das halt auch so ein bisschen aus dieser Führersicht. Gerade du bist ein junger Offizier, kommst gerade aus dem Studium oder hast vielleicht noch gar nicht so viele Verwendungen. Und dann ist man da. Gab es jemals, wo du das Gefühl hattest, hier gab es jetzt Distanzschwierigkeiten?
Nee.
Okay. Mhm. Also du kannst, ja, also es geht dann
also,
auch.
Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Also man hat das immer mal, man hört das so von außen, dass zum Beispiel, weiß ich, der Offizier kommt zurück zum Auto und sagt, ey, der hat gerade gefragt, warum wir hier so und so miteinander reden. Ist irgendjemandem aufgefallen, so, ne? Warum wir hier abkumpeln quasi.
Ja, klar, ja, genau, ja, genau.
Das. Sagt, da sagt der dann aber, also sagt unser, ist mir scheißegal halt, was er gesagt hat, so, kann ihm auch egal sein. Aber das ist halt das Bild, was andere haben, wo die denken, okay, sind die dann noch, wenn es drauf ankommt, führbar oder so. Aber das ist, du hast da halt einen Haufen Leute gehabt, die schon gut Dienstzeit auf dem Buckel hatten, die einfach wussten, wir können hier cool miteinander sein. Mhm. Und wenn er jetzt aber sagt, wir gehen jetzt hier in diese Tür rein, dann gehen wir alle in diese Tür rein. Und da würde niemand anfangen zu diskutieren oder sowas.
Ja, okay, verstehe. So. Also das ist auch, Es gibt ja so, und das habe ich immer sehr geschätzt, wenn das Einheiten können, so, ne, Bier an, alle Vollgas und nächsten Tag Ausbildung, Klick und alles läuft wieder. Das ist viel wert. Also finde ich toll und finde es auch schön, dass du das so beschreibst. Weil ich die Antwort konnte ich mir natürlich denken, aber es gibt halt, es müssen halt nicht immer es gibt halt auch mal Ausschuss. Es gibt auch Menschenausschuss und manchmal kann man den auch nicht gut genug aussortieren. Und das meine ich nicht irgendwie in einer negativen Art, aber es gibt halt Menschen, die sind halt einfach für sowas nicht geeignet.
Ja, also ich habe sowas gehört aus anderen Zügen. Mhm. Bei uns war das aber in meiner Zeit auf jeden Fall nie der Fall.
Okay. So, und dann ging's los. Ihr wart dann zurück. Wie geht dann der Alltag weiter? Weil ihr wart ja dann schon sehr Highspeed so. Ist es dann schwer, auf diesem Level zu bleiben? So, was habt ihr dann, wie sah euer, ich sag mal so, der tägliche Dienst aus? Du hattest ja schon beschrieben, so bis dahin war so quasi Dienstag, Montag packen, Dienstag raus, Donnerstag rein. War das jetzt genauso nur auf einem anderen Level oder wie ging es weiter?
Na, erstmal war es ein bisschen entspannter quasi. Wir haben mit den alten Zugmitgliedern eine Harmonisierung gemacht, wie ist deren Stand, was bringen wir an neuem Wissen wieder mit, hat sich irgendwas geändert. Mhm. Da sind erstmal ziemlich viele Dinge, wo du halt zusammen einfach trainierst. Das, was du auf dem Lehrgang gemacht hast, machen wir alle zusammen. Ja. Und dann wird geguckt, oh hier, das haben wir jetzt so gemacht oder das wird auf dem Lehrgang so gemacht. Wir haben aber für uns festgestellt, dass an diesem Punkt vielleicht das besser klappt oder so.
Ja.
So. Und dann werden erstmal so eine Geschichte gemacht und dann hast du die eine gewisse Vorlaufplanung. Die Woche machen wir alles, was mit Medic zu tun hat. Mhm. Dann hast du, wie es immer so üblich ist, vielleicht den ersten Tag oder zweiten Tag nochmal Unterrichte, nachmittags schon mal ein bisschen praktisch und dann gehst du am dritten Tag rein in die Szenarien. Mhm. Vierten Tag wird es nochmal ein bisschen schwerer oder du hast vielleicht Glück und hast irgendwo ja Hubschrauber bekommen und machst nochmal die ganze Geschichte mit Übergabe, Fliegen, im Flug weiter behandeln und so weiter und so fort. Mhm. Vielleicht nochmal eine Geschichte bei Nacht, dass du dann du kannst jetzt auch natürlich tagsüber darstellen, indem du alles abdunkelst, aber im Dunkeln stehst mit Licht, mit Knicklicht, vielleicht mit Infrarot, bla bla bla. Und das dann zu einzelnen Themenbereichen einfach immer weiter. Mhm. Und hast halt immer permanent deine Phasen, in denen du diese, sag mal, EGB-Fähigkeiten wieder trainierst. Mhm. Und musst dann aber natürlich auch immer noch mal für die Kompanie da sein. Wenn die Kompanie jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen mal wieder Waldkampf machen, klassisch, mit der ganzen Kompanie, dann bist du wieder bei denen mit drin. Dann machst du halt mal wieder eine Woche ganz klassisch Waldkampf mit Waldkampfformation. Also wie bewegt sich die ganze Kompanie, um das mal für die Zuhörer vielleicht noch kurz zu erklären. Gibt's ja verschiedene Systeme.
Ja.
Dann machst du sowas mal wieder. Das ist für einen damals immer relativ nervig gewesen, weil da hatte man gar keinen Bock mehr drauf.
Ja, klar.
Weil das halt nicht so dynamisch ist. Du kannst nicht so viel machen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt urban unterwegs bist, wo du halt permanent immer richtig geil mitdenken kannst. Du kannst Entscheidungen treffen. Nicht in jeder Gruppe ist ja auch immer ein Führer da. Mhm. Und es ist ja auch extra so gewollt, dass alle dieses Know-how haben, um halt auch, wir wissen, wie es ist, im urbanen Kampf, da verrecken die Leute einfach.
Ja, klar. Ja,
relativ schnell. So. Und wenn der Führer ausfällt, bam, dann muss es halt weiterlaufen. Dann muss halt der von mir aus Obergefreite, wenn er die Pipeline hat und das kann, übernehmen. Und den, je nachdem, an welcher Position er gerade arbeitet, weitermachen. Und das war halt cool, ne, weil du halt viel mehr zu tun hast, als wenn du halt wieder normal Schütze im Waldkampf bist.
Ja, klar. Ja, wobei, also bei dem, weißt du, bei so EGB-Einsätzen, da ist ja eh Highspeed, so, da sterben nicht so viele Leute. Ja, dafür ist die dumme Infanterie da.
Ja.
Genau. Ja, okay. Das interessiert mich noch, wie war denn so das Feeling in der Kompanie? War denn geplant, es ist jetzt so, dass die Kompanien durchgängig EGB jetzt sind, ne? Oder es, das sollte jetzt erreicht sein, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich stelle mir das relativ schwer vom Führen vor. Ist dann letzten Endes so, die EGB-Züge sind dann so die Teileinheiten, die so ihr Ding machen sozusagen und die anderen Züge machen das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also man macht schon noch viel in der Kompanie. Mhm. Du hast ja auch immer noch die ganz normalen Übungen, die du quasi im Zug führst, dann hast du deine Kompanieübung, dann hast du das Ganze ja immer noch mal auf den nächsten Ebenen oder bist dann vielleicht auch mal wieder mit einem Bataillon, Regiment, wie auch immer, im Ypsi-Gütz, also in irgendwelchen riesigen Trainingseinrichtungen und machst dann halt mal wieder mit allen zusammen was.
Ja.
Also es ist im Endeffekt wie in einem normalen, in einer normalen Infanteriekompanie, das ist ja auch so, dass die einzelnen Züge sich mal hier mit dem beüben, mal mit dem. Ja. aber man kommt halt immer wieder zusammen, weil im Endeffekt können ja alle zumindest in bestimmten Bereichen das Gleiche.
Ja, genau, okay. Ja. So. Okay. Wie war dein Verhältnis zu den anderen Zügen, wenn du sagst, ne, also ne, ich bin jetzt eigentlich der geile Dude, so. Du bist das vom Typ her nicht so, aber ist das so, dass man schon sagt, so, ja, also oder zeigt man den Dinge, zeigt so ein paar Kniffe, die man machen kann, oder ist es dann eine strikte Trennung oder wie müssen wir das vorstellen?
Also so im Alltag hast du ja nicht so viele Berührungspunkte, weil die natürlich meistens auch dann nochmal zu unterschiedlichen Zeiten draußen sind als du. Als ich habe erzählt, die ganz normale Falchimera-Zeit, da waren wir ja ultra viel draußen und so ist das bei denen ja auch. Es wird ein neuer Zug gebildet, die müssen erstmal wieder pauken und alles reinkriegen und sind halt auch nur unterwegs.
Ja, okay.
Wenn man was zusammen macht, ist es eigentlich immer so, dass wir dann auch zum Beispiel mal ein bisschen urbane Geschichten mit denen gemacht haben, Medic-Geschichten gemacht haben, wo wir denen mal gezeigt haben, was wir so machen. Also das war dann auch schon in der Kompanie so üblich, dass man sich mal unterstützt hat. So dieses von oben herab auf jeden Fall nicht. Das ist dann, würde ich sagen, wie es in jeder Kompanie quasi ist. Natürlich fühlt sich der eine Zug immer geiler als der andere.
Ja, okay.
Aber das ist dann ja meistens nicht so super ernst gemeint.
Ja,
so, ne?
Ja, okay.
Natürlich denkt jeder in dieser Kaserne, dass er den längsten hat. Aber das lässt da keiner raushängen, da wird niemandem gesagt, hier, du bist jetzt weniger wert, weil du es nicht bist. Es wird garantiert irgendwelche Leute gegeben haben, die es mal gemacht haben.
Ja.
Mir war das immer nicht so wichtig.
Ja.
Und es gab auch, so Vorurteile gab es auch immer so gegen, ich glaube wahrscheinlich gegen alle EGB-Züge.
Ja, okay, klar.
Aber jeder, der mal wirklich, also ich jetzt in unserem Fall, der mit uns geredet hat, der hat gesagt, oh, ich habe immer gehört, ihr seid so hier arrogant oder bla bla bla. Und wenn die dann erstmal mit einem gearbeitet haben, haben die gemerkt, Alter, das sind ja die coolsten, entspanntesten Typen, die es so gibt, weil da halt immer viel rein interpretiert wird und viel hinterm Rücken geredet wird, weil das sind ja die Typen, die haben, die haben ja die kurzen Kniften und die kriegen Plattenträger,
genau.
Aber ich krieg keinen Plattenträger. Und dann hast du auch noch so ganz viel. Ich nenne sie mal immer liebevoll die ewig gestrigen.
Ja.
Ja, früher brauchte man das auch nicht. Und früher haben wir normalen Fallschirmjäger auch mit dem KSK gearbeitet und bla bla bla. Also das hast du ja auch.
Ja.
Ich glaube, das sind wahrscheinlich die Leute heute.
Ja, klar. Aber das ist ganz schön. Du hast ein schönes Stichwort genannt. Gab es jetzt zu der Zeit nochmal neue Ausrüstung oder war das letzten Endes schon die Ausrüstung, mit denen ihr geübt habt? Oder gab es jetzt nochmal besonders geile Sachen irgendwie?
Bei der Ausrüstung war es so, wir haben ja in Fullendorf die Lindenaufsätze quasi bekommen.
Genau.
Die haben wir da dann am Ende abgegeben.
Ach echt, ja?
Um sie dann, ja, das sollte eigentlich nur für das Personal sein, was quasi die Pipeline macht.
Ja.
Dann hatte irgendjemand eine andere Idee, wir haben sie wieder empfangen und sollten die mitnehmen und es hieß dann, die neu Ausgebildeten bekommen die Ausrüstung quasi von dort mit und nehmen sie dann mit in die Einheit. Das hat dann aber auch irgendwie nicht mehr richtig funktioniert.
Oh, ey, das ist ja auch ganz kurz, also um das mal klar zu machen, also das sind ja auch alles abnehmbare Taschen, ne?
Ja.
Da macht ja auch Vollzähligkeit wieder richtig geil Spaß. Also erstmal abgeben, so wieder zählen, so.
Ey, pass auf, wir sind noch nicht beim Highlight.
Ich bin gespannt.
Es wird noch viel besser.
Ja.
So, wir wieder denn das ganze Zeug mitgenommen.
Ja.
In die Einheit. Ich war auch mit zuständig für unsere Halle, wo wir das ganze Zeug gelagert haben. Weißt du selber, eine Materialhalle, wo auch Fahrzeugsachen drin und so weiter. Wir das Zeug gehabt. Irgendwann ging der Zug von einer anderen Kompanie auf die Pipeline. Und die hatten keine Ausrüstung. Dann wieder, Leute, ihr müsst alles wieder abgeben. Ihr müsst es an den anderen Zug geben, die auf Pipeline gehen, weil sonst haben die das Material nicht. Und dann sitzt du wieder da. Und jeder, der Lindenhof kennt, das sind diese schwarzen Mellis-Plastikclips.
Ja.
Also wie oft du, und das ist auch mega popelig, ne? Ja. Also wie oft ich diese Dinger abgebaut habe. Und dann hast du den ganzen Scheiß wieder abgegeben. Und du hast dann ja dann quasi deinen EGB-Satz gehabt mit dem Schutzhelm Spezialkräfte schwer, also diesem TC-3000. Mitch Helm,
genau.
Quasi, sieht auch genauso aus, den Generation 3 Plattenträger, ultra viele Taschen, ich glaube, bei Knieschoner haben wir, glaube ich, so genug gehabt, aber die gehörten damals noch zum Satz.
Ja.
Und diesen ganzen Kram, das gibst du alles wieder ab. Und diese ganzen Materiallisten schön geführt, zack, wieder abgegeben. Dann irgendwann kriegst du wieder was, dann gibst du den ganzen Kram wieder aus und ein paar Monate später heißt es, jetzt ist der Zug in Dingsbums irgendwo, die kriegen nichts von woanders her und denen fehlen noch 6 Teile, 6 Leute müssen abgeben. Den gibst du wieder ab.
Ja, Katastrophe.
Dann heißt es, oder denn nur, da fehlen jetzt 8 Peltoren, ihr müsst jetzt nur die Peltoren abgeben.
Mhm.
Also das war die Anfangszeit, das war richtig so ultra nervig, dass du, glaube ich, nach einem halben Jahr hatte bei uns jeder alles selbst.
Ja.
Natürlich sind so Westen, Helme, immer unterschiedliche Hersteller. Gut, bei Gehörschutz hast du dann immer nur entweder MSA oder Peltor gehabt.
Ja.
Aber da hat sich dann, ich würde sagen, fast 70-80% hat sich komplett selbst eingekleidet, weil du einfach keinen Bock mehr hattest, ständig diesen Scheiß abzugeben.
Mhm. Ja, krass. Also ja, da denkt man schon, also ich hatte das jetzt so in der Wahrnehmung, dass das schon eine privilegierte Situation ist, dass dann jeder seinen Satz bekommt. Ich kenne das ja auch allein schon mit diesen IDZ-Besten und wenn du da alles durchgehst und also, na, dann nervig. Okay, krass.
Ja.
Gab es mal eine Phase?
Warte kurz, wir machen nochmal kurz die Ausrüstungsgeschichte.
Ja, genau.
Dann wurde irgendwann nochmal Material beschafft, dann haben wir den Generation 4 mhm. Plattenträger von Lindenhof bekommen ja. mit unseren Taschensätzen, das konnten wir auch alles ewig behalten.
Okay.
Und am Ende haben wir dann Zugsätze bekommen, Lindnerhof Generation 5, also der immer noch in Benutzung ist,
ja.
dieser graue, mit dem kompletten Taschensatz. Und der ist dann ausgegeben worden und das war auch, also ich fand, also war alles immer gut. Bei dem Generation 4 gab es ein paar Mängel, sag ich mal, also nicht so Mängel, aber gab es ein paar Sachen, die verbessert werden mussten, die du selber machen musstest.
Was gab es also, so?
Also der hatte ja auch ein Abwurfsystem. Ja. Machen wir zum Beispiel das Metallplättchen dafür, wo es drin hängt, was nachher den Kummerbund und ja. die ganzen Einzelteile miteinander verbindet. Das war viel zu schwach und ist da durchgerutscht. Und wenn du halt Verwundetentransport gemacht hast und du hast irgendwo an der Weste angefangen zu ziehen,
hat's in Hand, ja.
dann ging das ging das 4 Meter gut. Ja. Dann wurde es leichter, weil der Typ liegen geblieben ist und du die Schultergurte in der Hand hattest.
Okay.
Also sowas zum Beispiel.
Ja, okay.
Also da musste man dann immer noch mal ja. ein bisschen nachhelfen. Das ging auch. War ich aber trotzdem als Nutzer und von dem, was ich von Lindenhof kenne, schon ein bisschen enttäuscht. Dass, also sowas darf eigentlich nicht passieren.
Ja, klar,
ne?
ja logisch. Okay.
Ja, aber der Generation 5, super, super Padding, Taschen des Todes, also so viele Taschen, alles Mögliche, dass du wirklich alles nutzen kannst. Dazu noch Sätze für den Zug, dass da nochmal Taschen bei sind, die nicht jeder braucht, wie fürs Maschinengewehr, ja, okay. 40 Millimeter ja. Und noch so ein paar andere extra Dinger.
Ja.
Und das war dann schon richtig geil. Also da war jeder ausgerüstet und das mussten wir auch nie wieder abgeben.
Okay. Ja.
Das lief dann auf jeden Fall. Und dann mit den Helmen
ja.
und alles, da wurde die Lage dann mit der Zeit auch deutlich besser auf jeden
okay.
Fall.
Okay, also ich glaube, das ist jetzt auch ein Level, wo es jetzt mittlerweile auch, hoffe ich mal, angekommen ist. Aber es ist, ja. glaube ich, immer so bei neuen Sachen. Wir bleiben nochmal kurz bei der Ausrüstung. Hattet ihr auch direkt so neue Kälteschutzklamotten und sowas? Also gab es das halt auch mit dazu? Also du hast ja gesagt, ihr hattet so die Combat- Leo Köhler Sachen, ne? Also die Feldhosen,
ja, also,
mit großen Taschen so. Was hattet ihr da bekleidungsmäßig? Auch damals schon die Combat-Shirts?
Nee.
Ja.
Damals war es so, dass die Zusatzbekleidung für EGB-Kräfte war die Einsatzkampfbekleidung mit dem Smoghose und so.
Ja.
Dann die grünen Gummiüberschuhe. Ich glaube, die hat jetzt auch jeder.
Mhm.
Die haben die irgendwie abgelöst. Den Arcteryx Knieschoner haben ja. wir noch gekriegt.
Also schon die guten, die sind ja schon mal mega, ne? Die sind
genau. Ein paar Bergstiefel gab es noch.
Ja.
Und ansonsten war es das, glaube ich, erstmal so von den normalen Bekleidungsgeschichten.
Mhm.
Die Einsatzkampfbluse war komischerweise damals noch nicht dabei. Ah, okay. Die stand schon irgendwie im Satz, die haben wir aber erstmal nicht bekommen.
Okay.
Und ansonsten war das auf jeden Fall klamottentechnisch, aber schon deutlicher Fortschritt. Natürlich hatte jeder quasi schon seinen Smog und diese Hosen selber, aber ist halt, macht mehr Spaß, wenn sowas mal kaputt geht, dass du sagen kannst, ich kann es tauschen.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja das Wesentliche.
Ja. Achso, hier noch so Geschichten wie diese, ich glaube, KSK oder Fernspielplane, wird die gerne genannt.
Ja.
Haben wir immer noch mal bekommen in 5 Farbflecktern und in Wüstenversion.
Ja, Spoiler für die das suchen, kostet 179 Euro. 199 eine große Variante, weil es nämlich ultra special Spezialstoff, ne?
Ja.
Ja, aber ja, cooles Zeug. Ja, krass. Genau, Ausrüstung. War, oder hast du noch im Kopf, war der Zug, was auch Fahrzeuge angeht? Also war der mit Mungus ausgestattet normalerweise? Oder?
Ja.
Ja. War das dann schon so, dass, wenn es neue Fahrzeuge gab, dass die EGB-Züge dann als erstes damit ausgestattet waren oder war das dann auch so ein mehr oder weniger Rumtauschen immer?
Also zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass die Kompanie relativ gut aufgestellt war mit Mungus. Davor war es immer so, dass die so ein bisschen auf die Züge verteilt waren, aber der EGB-Zug schon mehr davon hatte
ja.
in der Regel. Und als ich auch noch im normalen Zug war, bist du halt auch noch den 2-Tonner gefahren und dann hinten auf der Ladefläche mit diesen Sitzmodulen.
Mhm. Ja, oh. Ja.
Ja, das kann, also War auch nicht schön, da drauf hinten zu sitzen im Winter. Ich glaube, jeder, der es mal gemacht hat, der wird das sofort sich dran erinnern und merken, dass die Knochen wehtun von dem ganzen kalten Wind.
Im Rigoro sitzen, ey.
Ah, oh ja, das war die
Hölle. Also ich bin noch die Generation Holzbank tatsächlich. Kennst du die noch?
Mhm, ja.
Das ist auch richtig gut. Also, aber da konnte man, wenn man oben so die Hände zwischen Plane und Spiegel gehängt hat, konnte man ein bisschen pennen. So.
Ja, das ist immer gut. Der Lifehack, wie du denn da pennen kannst.
Ja, genau. Ganz genau.
Mungo ist natürlich besser. Du hast da deine Standheizung hinten drin.
Ach, echt?
Und, ja, kannst dich da aneinander lehnen. Also Mungo ist...
Na, bequem nicht.
Ist halt ein gepanzerter Multicar. Ja. Und ist eigentlich nicht so geil. Also im Gelände kannst du damit nicht viel anfangen, aber dafür ist er auch nicht gemacht. Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Lover aus der Ecke, die den Mungo doch irgendwie geil finden.
Ja, ja, klar.
Und er muss natürlich luftverlastbar sein.
Ja.
Ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass du den als Alltagsfahrzeug quasi nutzt, sondern den ablädst, dich reinsetzt, zum Ziel fährst, Action machst, zurückfährst, das Ding ansteckst und mit dem Hubschrauber oder irgendwas wieder wegfliegst.
Und es ist alles besser als Laufen, so, ne? Und
das ist es.
Genau, für alle, die das mal live sehen wollen, gebt mal bei YouTube ein, der scheiß Zugführer ist tot, Hurensohn!
Ja, der steht auf einem Mungo, da kann man den Mungo sehen.
Genau, genau. Ja, ich habe in den Zeitraum, also wir sind jetzt, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt 2012, 2013 ungefähr?
Ja.
Okay, weil das die Zeiten sind, wo ich noch sehr viel, sehr, sehr viel im Bonnland war. Und habe da immer mal ein paar Leute in Multicam rumspringen sehen. Weißt du, ob es damals, also und keine Ahnung, ob das jetzt Kalf war oder ob es auch EGB-Kräfte gab, die mal so probeweise vielleicht Multicam bekommen haben? Sagt dir das irgendwas? Kannst du das vorstellen?
Also so nicht. Wenn du mit Kalf zusammengearbeitet hast, dann hattest du schon die Möglichkeit, Multicam dort zu bekommen.
Okay.
Über die. Also ich gehe davon aus, dass wenn die im Bonnland rumgelaufen sind, wird es wahrscheinlich Kalf gewesen sein.
Ja. Ja.
Und dann aber sonst so ein Einsatz, dann bist du aber halt über das KSK eingekleidet.
Okay.
Ne? Und die haben dann da die Möglichkeit.
Das ist das Stichwort. Wie sah es denn aus in der Zusammenarbeit mit dem Kommando Spezialkräfte zu deiner Zeit? Wie lief das? Gab es das?
Ja, also nicht so häufig. Es liegt auch immer damit zusammen, wie die ihre Rotation gerade ist. Aber jeder Zug, vier Züge, hat eine Partnerkompanie quasi, mit der man zusammen was macht, auch mit denen dann, wenn was ist, im Einsatz geht und dann auch zusammen die Übung fährt. Also auch die Einsatzvorübungen, die dann immer so gemacht werden, wird man ganz normal, wird halt angefordert, je nachdem, wie viel Personal die brauchen und dann machst du mit denen halt die Übung.
Hatten die 26er mehr Kontakt mit Kalf, weil näher dran? Kannst du das beurteilen?
Also nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Wäre mir nicht so bekannt.
Wenn du mit denen zusammengearbeitet hast, kam das vor?
Ja.
Wie war die Zusammenarbeit mit Kalf?
Also die war...
Je nachdem, was du erzählen kannst. Aber einfach mal so, wie sind die Typen drauf? Wie haben die euch gesehen? Das ist ja auch immer so ein spannender Punkt, weil was man hört so... Ja, am liebsten arbeitet Kalf ja eh nur mit normalen Fallschirmjägern, weil EGB ist ja doch nicht ganz Kalf und so. Also das sind immer so die Aussagen, die man so hört von allen, die nicht wirklich dabei sind. Und deswegen ist mir immer wichtig zu sagen, wie war die Zusammenarbeit? War das so ein Geben, dass ihr euch so gesagt habt, ey, kommt, wenn wir schon zusammenarbeiten oder wir arbeiten zusammen und wir freuen uns, dass ihr da seid und wir bringen euch noch ein bisschen, vielleicht noch auf ein Level, so wie war das?
Also das war super normal. Also du bist halt hingekommen und warst genauso akzeptiert wie jeder andere auch. Also ich habe nicht einmal erlebt, dass irgendjemand vielleicht von oben herab oder so gesprochen hat, sondern die waren immer gesagt, Alter, geil, dass ihr hier seid, hier, wir machen was oder weiß nicht, wir haben was zusammen gemacht oder nach, ey, habt ihr geil gemacht, ihr seid auch coole Typen, so zusammen gefeiert.
Ja.
Also da war niemals irgendeine Distanz oder sowas. Und wenn du gesagt hast, ey Leute, hier habt ihr noch irgendwie eine Idee für Breach-Technik, das und das. Ja, hier hinten sitzt XY, geh mal hin, der sagt dir alles, was du wissen willst.
Geil.
Dann fragst du kurz und schon packen die alles aus, um dir alles zu zeigen. Taktische Sachen natürlich auch so, hier, wir machen das jetzt gerade so und so. Oder aus Erfahrung da und daher machen wir jetzt gewisse Sachen nicht mehr so wie das, wie ihr das gerade gemacht habt. Wir haben es gesehen, versucht das vielleicht so und so zu machen.
Ja, okay.
Also das war immer so, die haben auch alles gegeben, um dir noch irgendwas beizubringen. Und das war eigentlich echt immer ein geiles Verhältnis so.
Okay, klingt super. Wie ging es denn dann in der Zeit weiter in so deiner Zeit? Du hattest ja gesagt, es war dann immer auf Übung. Da das ja so ein bisschen ich glaube, so vergleichbar mit dem RASP, also dem Ranger Aspiration Program, ist das sozusagen die Pipeline bei den Rangers, wenn man das so vergleichen will. So, die habt ihr abgeschlossen, seid jetzt in den normalen Übungsbetrieb. Gab es irgendwas, weil das ist auch immer so ein bisschen die, so auch das, was man viel hört, so dass man viel in Übung halten muss. Also gab es da viele Ausbildungen, die verfallen ist? Bei dem Medic kann ich mir das vorstellen.
Ja, du musst den Auffrischer halt immer machen, genau, ne?
Also das,
je nachdem, welchen Medic-Status du hast, ja, musst du für den immer.
Den Refresher. Gab es da noch mehr? Also wie war es mit dem Schießen? Musste man das auch? Also ihr habt natürlich regelmäßig Schießübungen gemacht, aber auch das war ja damals zu der Zeit die Schießbahn nicht dafür vorgesehen, teilweise so. Das heißt, auf die hohe Schussbelastung und so weiter. Hattest du das Gefühl, dass du dein Level, also das Level, was du gelernt hast, im Fulldorf halten konntest? Oder bist du sogar besser geworden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also du bist auf jeden Fall besser geworden, weil da immer sehr viel Wert drauf gelegt wurde von unserem Zugführer oder wie auch immer, wer da noch mit involviert war, dass wir genügend Möglichkeit bekommen zu schießen, auf jeden Fall. Und du hast für die Schießgeschichten, um halt deine 5-Grad-Befähigung zu behalten, jedes Jahr deine Übungen, die du ablegen musst, und dann musst du halt gewisse Zeiten schießen quasi, okay, um das dann halt wieder abgeleistet zu haben. Weil wie IGF, nur halt, dass wir da nochmal andere Geschichten
haben. Ja, okay. Das klingt aber machbar. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich habe bei, in meinem Zug war die Landezonen-Aufklärungsgruppe aufgehangen damals, und das war halt auch ein Element, die Freifallbefähigung hatten und so. Und da war es halt viel, dass die auch viel unterwegs waren, um eben die Freifalllizenz zu erhalten, um keine Ahnung, auch ein Medic zu erhalten und so weiter. Also das war dann immer schwierig, die alle da zu haben. Aber das scheint so erstmal so auf dem organisatorischen Wege alles im Rahmen gewesen zu sein, sodass ihr alle auf einem guten Level bleiben konntet. Ne?
Genau.
Wie ging es dann weiter? So, hast ja beim letzten Mal schon angeteasert, du bist dann auch nochmal in den Einsatz, richtig?
Nee.
Ach so.
Dann nicht. Also wir haben öfter mal so Geschichten, dass wir alarmiert werden,
okay,
oder auch natürlich andere Teile der Fallschirmjäger,
ja,
und dann ganz viele Sachen halt abgeblasen werden,
ja,
weil das Auswärtige Amt Dinge geklärt hat.
Oh, okay. Das müssen wir nochmal auf Mike besprechen, so. Das ist vielleicht mal ganz gut zu hören. Erstmal egal, was es ist, aber waren die Züge in einem oder Teile davon in einer stetigen Notice to Move oder wurde das dann schon angekündigt? Also eine Bereitschaft sozusagen?
Ja, also das Gute ist ja, dass wir keine Einsatzvorbereitung wirklich machen mussten, weil wir ja sofort Combat Ready waren.
Ah, okay. Also ihr hättet und sofort jetzt machen können.
Genau.
Ja.
Also, und du hast auch immer deine ganzen Impfungen und alles fertig. Du hast immer deine 95er und alles klar, dass du so halt loslegen kannst.
Ja.
Und dann ist halt, wenn, weiß nicht, du kommst vom Dienst, fährst nach Hause, Telefon klingelt, ja, kannst wieder umdrehen, 30 Minuten da und da.
Mhm.
Und dann fährst du wieder zurück und dann lacht dich schon der Erste an und gibt dir quasi diese Alukisten in die Hand, ja, und du weißt schon, ah, alles klar, kannst jetzt schon wieder Sachen packen.
Okay.
Also sowas passiert denn schon öfter mal. Auch durch diese Mil-Evac-Op-Geschichte, was jetzt auch öfter mal passiert ist, die sind dann natürlich dann irgendwann dafür vorgehalten worden, extra eine Kompanie, die so eine Geschichte macht.
Ja.
Aber da bist du dann eigentlich auch oftmals mit gleich im Boot gewesen oder ja auch bei anderen Geschichten.
Ja. Was hat das mit dir gemacht? War das was, wo du, also, ne, wir haben ja schon geklärt, du hattest auch zu dem Zeitpunkt schon Familie, und war das für dich so, dass du sagst, ja, ist halt so, oder ging das auf den Keks, oder hast du das von Anfang an so nach dem Motto, ich wusste doch, wofür ich unterschreibe, so, ne?
Ja, nee, das war mir schon vollkommen klar, also,
ja,
ich habe auch gesagt, alles klar, du willst weitermachen, hast auch noch Bock auf Einsatz, wie auch immer, dann musst du einfach dafür bereit sein. Das passiert jetzt zum Glück auch nicht wöchentlich, aber das ist schon öfter mal vorgekommen halt. Und dann, okay, weißt du einfach, alles klar, kannst du zu Hause eben Bescheid sagen, du, ich komme doch nicht zum Abendessen, ich muss wieder umdrehen. Und dann kann es auch mal sein, dass du eine ganze Woche in der Kaserne bleiben musst oder so, ne? Also
ja, okay,
weil du nur auf Abruf bist und irgendeiner sagt jetzt, auf die Busse aufsitzen, wir fahren zum Flughafen.
Okay.
Oder so eine Geschichte halt, ne?
Was für eine Funktion hattest du in deinem Trupp oder in der Gruppe?
Also es wechselt ja auch immer mal so ein bisschen, ja, sondern gerade von der Anfangszeit zu später, aber hauptsächlich war ich als Breacher eingesetzt.
Okay.
Und wenn wir Dinge getan haben, die deutlich mehr mit Waldkampf und so weiter zu tun hatten, dann habe ich mir immer das Maschinengewehr gesichert.
Ja.
Das war also so ein bisschen so mein Ding.
Okay.
Ja, da war ich sehr zufrieden mit.
Ja, okay, ja, das ist klar. Ja, ja, schön, okay. Ja, aber es ist ja auch wichtig zu wissen, ist die, aber sind die, die EGB-Trupps dann auch so gegliedert, so dass du halt was Breacher, hattet ihr auch DMR-Schützen damals?
Genau.
Genau. Deswegen, also okay, und dann im Waldkampf, dann nehme ich mir das MG, sehr, sehr schön. Damals noch MG3 oder gab es das MG5? Gab es noch nicht, ne?
Nee, gab es noch nicht. Ich habe das MG4 meistens gehabt.
Genau, okay. Ja, na, kein Wunder, dass ihr das gleich schnappt. Das ist ja auch leicht, das ist ja auch handhaltbar.
Ja, ne, das Gute ist, du kannst halt noch schön damit dich bewegen, auf jeden, genau, Fall. Ne? Also wenn wir viel dynamisch machen,
ja,
dann ist es halt besser, wenn du nochmal ein leichteres Maschinengewehr dabei hast und die MG3 ist irgendwie, weiß nicht, auf dem Fahrzeug oder je nachdem, wie du operierst, auch das normale MG3 dabei.
Genau.
Dann hast du da nochmal extra Leute.
Ja.
Aber ich im Angriffselement vorne, nimmst du halt dann lieber das leichtere Maschinengewehr mit.
Das ist genau der Punkt, ne? Auch mal wenn du direkt im Sturmtrupp 1 oder im Sturmtrupp 2 ein MG mit dabei hast, dann kann das im Graben schon nochmal gut Musik machen und du hast direkt mal Unterstützung vorne. Ja, stelle ich mir ganz, ganz sinnvoll vor.
Ja, und du kannst damit auch urban campen, also haben wir alles ausprobiert, oder ich vor allem Ding,
ja,
weil ich ihm gesagt habe, okay, wenn wir in die Situation XY kommen, kannst du immer haben, wie funktioniert es dann hier?
Geil, Z-förmig abstreuen mit MG4.
Das ist natürlich dann wieder ein bisschen oldschool, aber wäre auf jeden Fall möglich. Ja. Aber so ganz normal Raumkampf, dann auch mal halt nicht, dass das kurze G36K in der Hand gehabt, sondern einfach mal mit MG4 versucht. Und dann bist du halt nicht natürlich ganz vorne mit dabei,
ja,
aber ist schon mal eine super Sache, wenn du einen Flur sichern musst oder so.
Wollte ich gerade sagen, wenn du lange, also wir stellen es ja immer, Raumkampf ist ja eben nicht hier nur die afghanische Lehmhütte, sondern das kann auch mal eine Fabrikhalle sein und da ist ein MG, ja, ist ein Traum. Ja. Das hatte ich in Frankreich auf dem Übungsplatz, die haben da auch so riesige Industriegebiete. Da ist eben nichts mit dem kleinen ländlichen Bonnland, sondern das geht schon ganz gut. Ja, spannend. Wie sah es aus mit der körperlichen Leistungsfähigkeit? So allgemein in Pfullendorf, wir sind jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen, weil das vielleicht eine völlig normale Sache für euch war, aber wie viel habt ihr in der Kompaniesport gemacht? Hattet ihr da immer Zeit dafür? Wie viel musste man individuell machen? Oder war das schon so, dass wenn auf dem Dienstplan Sport stand, wird die dann abgeknechtet? Oder wie müssen wir das vorstellen?
Nee, Sport war meistens klassisch mit der Kompanie, irgendwie montags, freitags hast du dein Läufchen gemacht, mhm, und zwischendurch haben wir, je nachdem wie die Zeitfenster waren, Sport zur freien Verfügung, ne, konntest halt,
okay,
der eine geht jetzt pumpen, weil ja auch viel, also die meisten, hast natürlich immer ein paar dabei, die nicht so super sportlich sind,
ja,
aber die meisten haben ihren eigenen Sport immer so auf dem Schirm.
Ja,
die, okay, sind ganz genau, der eine geht nach dem Dienst nochmal schnell pumpen, mhm, macht dann das, am nächsten Tag ist für ihn wieder Laufen dran. Und dann ist halt easy, wenn jemand sagt, Sport zur freien Verfügung, dann weiß der, ich kann hier laufen gehen oder ich steuere hier ein anderes Training ein.
Mhm. Okay.
Also das war schon eigentlich immer ganz gut, wenn du natürlich Hochzeiten Schießbahn hast, wo du die Schießbahn für 5 Tage geblockt hast oder für 4,
ja,
das ist natürlich Sport deutlich weniger und dafür rennen wir halt auf der Schießbahn hin und her und machen unsere Drills.
Ja, ja, ja. Also das ist nochmal für die Zuhörer, glaube ich, ganz wichtig zu hören, weil man hat immer so dieses Bild vor Augen, wie Soldaten hier oder auch wie man dann so gemeinsam läuft und singt und Dinge tut und so. Und dass das mal in einem gewissen Zeit so ist, aber dass es dann, je später es wird, auch je weiter man in einer Kompanie kommt, ist, dass man, ja, je nachdem, ist auch immer führungsabhängig, dann so einen regelmäßigen Lauf hat, meinetwegen. Man muss ja auch seine jährlichen, also damals war bei dir bestimmt auch noch hier als deutsches Sportabzeichen, PFT, dann später, also der
BFT ist jetzt, glaube ich,
dann der Basis-Fitness-Test, ja, so, ne?
IGF-Märsche,
genau, zu unserer Zeit noch 30er, ne, das ist ja dann später gefallen.
Oh, wundervoll.
Ja, oh Gott, 30 Kilometer Märsche, ey. Aber wie du es gerade sagst, so der Dienst, der gibt das dann, also da ist nicht mehr so, man wird nur dafür bezahlt, den Sport zu machen, ja, ein Scheiß. Also Sport ist dann teilweise echt ein Privileg, so, ne, dass du sagen kannst, so, oder Sport wird auf Freitag 12 Uhr gelegt, für die, jetzt müssen wir noch Sport machen oder so, das ist dann halt auch doof. Sondern dass, wenn man dann in so einer Verwendung ist, dann eben auch die Freizeit natürlich dafür genutzt wird, um Sport zu machen, um einfach so ein körperliches Level zu halten, weil du im Dienst vielleicht gar nicht die Möglichkeit hattest, weil du wieder eine Woche, keine Ahnung, Schlamm geschlafen hast oder eben die Zeit auf der Schießbahn nutzen musstest. Ne?
Ja. Genau. Und wenn du es nicht machst, merkst du es halt, ja, wenn du das nächste Mal den Verwundeten schleppst. Also du machst es dir dadurch auch nicht einfacher.
Ja, genau.
Du musst halt Sport machen, weil ansonsten wird das, was zusätzlich noch auf dem Dienstplan steht, wieder richtig nervig.
Ja, klar. Ja, das verstehe ich. Ja, okay, ja, ganz spannend. Genau, also, ja, wie ging es dann weiter mit deiner EGB-Zeit? Erzähl. Also, was war dann noch so, was waren noch so die wesentlichen Elemente, wo du sagst, das war für mich besonders spannend oder besonders interessant nochmal zu erleben?
Also, besonders spannend ist dann so, du hast noch damals Aufbaulehrgänge gehabt.
Ah, okay.
Also, du konntest noch Nahkampf 2 besuchen, also einfach nur den Teil 2 davon, der nochmal ein bisschen mehr taktischer war. Dann haben wir immer nochmal Leute abgestellt, die den Bravo-Medic gemacht haben. FM-Ausbildung für verschiedene Geräte wie HRM und sowas. Ja. Also, das geht auch, also andere Funkgeräte. Und dann gab es noch Gebirgslehrgänge, die extra für die EGB-Kräfte gemacht wurden, auch von ehemaligen Pfullendorf-Ausbildern, die auch ihre Wurzeln bei den Gebirgsjägern hatten. Richtig geile Typen.
Ja.
Auch so super lustig und super engagiert. Da gab es dann nochmal 4 Lehrgänge. Ich weiß nicht, ob die über den Pilotstatus hinausgekommen sind. Ja. Also ich habe offenbar bei 2 Pilotlehrgängen mitgemacht.
Ja.
Das war einmal Schießen im Hochgebirge.
Ja.
Und Rückführung im schwierigen Gelände.
Das klingt schon so wie... Oh. Ja.
Also, und dann gab es noch den Winterkampf für EGB-Kräfte und den Überleben Arktis.
Ja.
Und da sind immer noch mal welche hin oder wir konnten welche zusammen mit dem Zug machen.
Mhm.
Das ist aber eingestellt worden, leider, weil die Ausbildungskapazität nicht da war.
Ja, waren über
also,
wahrscheinlich, ne? Über die Winterkampfschule.
Genau. Ja. Und dann auch Schießen im Hochgebirge war dann in der... Litzum in Österreich, meine ich.
Erzähl mal.
Und das war auch ein richtig guter Lehrgang, muss ich sagen. Das hat so viel Spaß gebracht, obwohl ich als Flachlandbewohner Berge über alles hasse und noch sehr gerne am Berg fluche. Mhm. Aber das ist dann so, das macht schon Spaß, dann am Berg zu fluchen. Das ist mein Ding. Aber das war schon gut.
Was habt ihr da gemacht? Also tatsächlich auf kürzere Entfernung oder so bergauf, bergunter, halt immer drunter, so nach dem Motto. Und tatsächlich mal ausprobiert, wie man mit dem G36 dann schießen kann?
Genau. Mhm. Oder halt, oder also unsere Waffen, die wir sonst immer so mitführen. Ganz normal. Und dann halt der Einsatz im Gebirge. Der eine seilt sich ab, unten muss, wo sichert der wie wohin, wie bewege ich mich durch so eine Schlucht?
Ja.
Was mache ich, wenn, weiß ich nicht, ein kleiner Wasserfall kommt, wo muss ich dann wieder das bauen mit Seilen oder wie auch immer.
Mhm.
Und das, was besonders viel Spaß macht, ist denn Ausweichen nach oben und nach unten. Also,
Ausweichen nach oben gefällt mir. Schießt in die Richtung, wo die Lungengeräusche herkommen.
Also das ist dann wirklich auch ordentlich anstrengend. So, ne? Also wenn du denn mal, jeder, der mal so ein Ausweichschießen gemacht hat, das im Gebirge macht nochmal richtig viel mehr Spaß. Und du hast dann halt deine 2, 3 Ausbilder da und du musst aber alles ja sonst selber machen. Du musst dich überall wieder neu in die Sicherung einhaken, du musst wieder dich abseilfertig machen, den Salz dich ab, während der andere über dir schießt. Und das war richtig cool mit einer supergeilen Abschlussübung, wo wir uns durch so eine erst berghoch gearbeitet haben und auf der anderen Seite durch eine Schlucht wieder runter.
Geil.
Und dann ein Ziel angegriffen haben. Und das war, da muss ich sagen, da denke ich heute noch gerne dran zurück, weil das geilste Schießen war, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Mhm. Wir sind morgens aus dem Gebäude raus, aus so einer österreichischen riesigen Hütte, wo du mit keine Ahnung wie viel 100 Leuten schlafen kannst. In der Mitte ein so ein riesiger Kachelofen, super schön warm drin. Du kommst raus und stehst in den Wolken und du bist nach einer Minute komplett nass und du wusstest, das wird sich den ganzen Tag erstmal nicht ändern. Aber die Stimmung war gut. Alle haben, wie das so bundeswehrtypisch ist, Blödsinn erzählt.
Ja.
Und dann sind wir in die Übung rein und das Vorgehen war super. Kein Wort, alles über Funk, super leise, bis wir unten das Gebiet erreicht haben. Dann Angriff auf ein Bunkersystem gemacht. Ein anderes Element ist noch ein Berg weiter hoch an der Seite und hat oben eine Maschinengewehrstellung bezogen und uns Deckungsfeuer gegeben.
Stark, schön. Mhm.
Wir den überschlagen vor, bla bla bla, bis wir das Ding genommen haben. Da noch mal ein bisschen Raumkampf. Und am Ende ist noch Feind simuliert worden, der angreift. Und dann haben Pioniere der Österreicher verschiedene Ladungen ausgelegt. Und dann konnten wir halt Close Air Support quasi anfordern. Und die haben dann da richtig Sachen in die Luft gejagt und so, dass da wirklich simuliert wurde, hier fliegen jetzt Dinge in die Luft. Und das wussten wir alles nicht. Und wenn du dann in der Deckung liegst und dann da 200 Liter Diesel in die Luft gesprengt werden und du denkst dir, du bist hier bei Forrest Gump.
Ja.
Das war schon geil. So.
Ja, mega cool. Also es ist tatsächlich so, wenn man da unten ist, bin da auch kein Freund von, weil ich da einfach nicht so aufgewachsen bin, aber wenn du allein die Kulisse hast, ne, also ich, auch wenn du in Mittenwald machst dir die Tür auf, so, also Mittenwald ist die Gebirgs- und Winterkampfschule, Und da bist du halt direkt vorm Berg. So, das ist denen da, wo andere Urlaub machen, ja gut, aber du machst halt auch, gehst halt auch immer die dummen Berge hoch.
So. Ja, also das ist jetzt so, da kann ich jetzt gleich der nächste Lehrgang. Also Rückführung, genau, ist natürlich so eine Recovery-Geschichte von Personal.
Ja.
Und dann jeder, der schon mal im Mittenwald war, kennt das, du gehst den Berg hoch, mhm, und neben, du hast natürlich den Berghaus mit tonnenschwerem Gepäck, eine Universaltrageteil da noch hinten dran.
UT-2000, ja, genau.
Genau, deine Waffe dabei, ja, und den ganzen anderen Kram. Und dann läufst du da lang und neben dir kommt der Seppel mit seiner kurzen Hose und seinen Adidas-Turnschuhen und läuft da hoch und läuft an dir vorbei und er ist einfach mal 60. Mhm. Und du siehst ihn dann nach, weiß nicht, 2000 Höhenmetern wie er oben auf der letzten Alm sein Bier trinkt und du von da aus noch weiter gehst. Ja, es wird schon dunkel und du den Berg hoch, ja. Das ist denn so, wo du echt denkst, warum? Ja. Warum kann ich nicht der andere sein? Aber war auch gut. War eine interessante Übung auf jeden Fall. Da nachts im Dunkeln so einen Berg hoch zu klettern und am nächsten Morgen haben wir dann oben die Rückführung gemacht, auf der anderen Seite wieder runter.
Ja.
Auch super viel gelernt.
Ja.
Aber das ist so ein Moment, wo du dann denkst, jetzt laufen diese Zivilisten hier an dir vorbei, lachen noch so ein bisschen. Und die haben sich auch gedacht, mit dir will ich auch nicht tauschen, glaube ich. Aber,
Gelbbohr mit dem Vorhi oben. Ja.
Ja, genau.
Ja. Aber diese Rückführung, also ist das sozusagen ein Series-Szenario oder?
Nee, Personal Recovery quasi. Okay. Also du hast bei dem Szenario war es ein abgeschossener Pilot. Mhm. Der oben auf dem Berg gelandet ist und den mussten wir dann abholen und zurückführen. Haben sie denn.
Ja, aber warum den da nicht mit dem Hubschrauber hoch, so wie das vernünftige Leute machen?
Ja, aber es hätte auch nicht funktioniert, das Wetter war viel zu schlecht.
Ah, ja gut, okay, das ist natürlich immer das Argument im Gebirge.
Ja, ne? Und also oben war es wirklich, als wir oben ankamen, die letzten paar hundert Meter, war auf einmal auch Eis und Schnee da und alles im Nebel halt, ne? Und der arme Gezi-Gefreite, der sonst das Büro macht, der war da oben und hatte diese Fliegerkombi an und sollte den Piloten spielen. Ich weiß nicht, wie lange der schon da oben war.
Ja.
Aber der hat echt den beschissensten Job von allen gehabt, glaube ich.
Habt ihr den dann auf das UT-2000, also das UT-2000 ist, muss man sich vorstellen, wie zerlegbares Kanu sieht das aus, so ein bisschen, ne? Also so halb rund, ja. So ist aber zum Reinlegen von Personal, wenn du zwei zusammensteckst und du kannst es aber auch als Kraxe benutzen, sodass du es wie einen Rucksack nimmst und dann eben Dinge tust. Habt ihr den dann da drauf geschnallt und dann runtergeführt oder was? Oder?
Genau, wir haben den dann mit Seilen fixiert und dann auf der Rückseite war so eine Schotterpiste und dann konntest du dann gut über die Schotterpiste ablassen. So.
Ja. Also für alle, die das klingt ja immer ganz lustig, so, ja, ich lasse mich jetzt mal von den Jungs hin und her tragen, aber es wird halt einfach fucking kalt auf so einem Ding und wenn du dich da nicht wirklich dick einpackst, also das ist immer nicht so schön. Also auch den Verletzten spielen ist immer nicht so die beste Variante. Ne?
Ja, aber er hatte Glück. Also wir mussten ja die Verwundetenversorgung sicherstellen und er hat die Ready-Heat-Decke bekommen und Schlafsack alles drum und dran. Also wir haben ihn wirklich versorgt. Wir haben ihn nicht nur runtergeschleppt, sondern wir haben dafür gesorgt, dass es ihm auch ein bisschen gut geht.
Ja, cool. Aber auch auf so einer Schotterpiste, so ein UT-2000 funktioniert ja da auch gut wie ein Schlitten. So.
Ja, sicherst du halt mit dem Seil ein bisschen. Du könntest ihn natürlich loslassen, dann wird es schneller gehen für ihn, für alle anderen nicht.
Ja, das, ja. Ihr seht es dann unten.
Ja, genau.
Ja, cool. Ja,
okay. Ja, so eine Geschichten waren auf jeden Fall gut. Ist leider, wie gesagt, ich glaube, eingestellt worden.
Ja, okay.
Gab es dann auch nicht so viele bei uns in der Kompanie, die Lehrgänge hatten. Mhm. Hat aber Spaß gemacht. Gut. Ansonsten ist noch so Workshops, die du besuchen kannst. Ich habe dann irgendwann bei 5.11 oder Swedish Entry Tools, die haben damals sich so verbunden, noch eine Instructor-Breacher-Ausbildung gemacht mit den neuen Tools.
Also auch mit
Rosi, die wir dann auch bekommen haben.
Das dann 5.11 selber gemacht?
Nee, das war von 5.11.
Ja, okay.
Mhm. Und wir haben dann ja auch die Tools und die Trainingstüren und den ganzen Kram bekommen, die wir auch bis heute nutzen.
Ja.
Und das war dann, also vorher haben wir Tools von Blackhawk genutzt, die nicht unbedingt für den militärischen Zweck geeignet waren. Mhm. Die waren ursprünglich hergestellt worden für die Feuerwehr, also dass so das Metall weicher ist und keine Funken schlägt, wegen Gas und XY, keine Ahnung. Und die haben nicht so viel gerissen, die Sachen. Und das neue Zeug von 5.11, die Breacher-Kits, die waren dann schon echt allererste Sahne. Also damit konntest du richtig geil arbeiten und auch ordentlich Türen aufmachen.
Das ist so ein Ding. Hattet du, weil du gesagt hast, du warst auch so der Breacher bei euch, dann andere Öffnungstechniken, also Sprengen wahrscheinlich nur als Sprenggehilfe, dann würde ich mal sagen, oder?
Ja, so offiziell. Also das Aber weil es in der Bundeswehr nicht anders möglich ist, ne?
Genau.
So, da darf ja der, ja, weiß nicht,
okay, also auf jeden Fall hast du auch gesprengt, also Türen aufgemacht mit
ja, genau.
Einladung.
Also das ist ja auch nicht die Aufgabe, also normalerweise darf ja nur derjenige, der den Sprengschein hat bei der Bundeswehr, sprengen.
Genau.
Bei uns ist das nochmal ein bisschen anders. Das hat was mit dem Transport und so weiter zu tun, ja. Und unter Aufsicht, und wenn der eine dabei ist, dann geht das, weil das ist gar nicht möglich. Also du, wenn der Breacher noch ein Führer ist, so viel Führungspersonal hast du gar nicht.
Genau der Punkt, ne?
Aber also bei uns musste das jeder machen, genau, halt einfach. Und wenn ich der Breacher bin, dann kriege ich die Ladung in die Hand und spreng die Tür.
Ja, deswegen hieß ja auch, meine ich, Schießen und Sprengen für Spezialkräfte die Vorschrift. Also die hat das dann
genau,
auch,
ja,
tatsächlich so ein bisschen also abgedeckt, sodass man da auch auf der sicheren Seite ist.
Genau.
Hast du auch andere Öffnungstechniken? Also es gibt ja dann, hat sich dann später entwickelt, dann auch mit Schweißbrenner, mit Trennschleife und dem Ganzen, oder war das, gab es da noch irgendwelche Mittel, die du sonst noch genutzt hast, neben Sprengen und dem, ich sag mal, ballistischen mit dem mechanischen oder so? Also Flinte ja wahrscheinlich auch, ne?
Ja, Flinte, genau, aber ganz, ist ja schon Bestandteil von der UAT-Ausbildung an sich quasi gewesen. Aber wir haben eigentlich immer nur Werkzeuge, ja, viel gesprengt mit verschiedenen Ladungen, Flinte und den, ja, so ein Trennschleifer hast du auch mal benutzt, ne? Also kommt halt selten vor, dass du sowas brauchst.
Ja.
Da musst du halt schon vorher wirklich wissen, dass da die Stahltür kommt, die vergittert ist.
Ja, und das verwechseln immer viele so, die Polizei weiß das, als Infanterist weißt du es halt nicht, so. Du musst halt gucken, was da kommt, ne, so, ja,
okay. Ja, also du kannst viel planen, wenn du natürlich von außen siehst, dass davor diese Tür ist, dann hast du das Ding dabei.
Ja.
Aber ansonsten, rennt niemand den ganzen Tag mit, es könnte ja kommen, mit so einem Ding auf dem Rücken rum, weil das nicht gerade das leichteste Piece of Equipment ist, ne?
Ja, okay.
Ja.
Ja. Wie war es für dich persönlich dann? Hattest ja dann, also hat es dann das sozusagen erreicht? Gab es für dich mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich nochmal einen anderen Schritt und gehe nochmal in die Führerrichtung, oder stand das für dich nie zur Debatte? Weil das ist ja immer so das Ding, du hattest das ja schon mal angesprochen, so quasi ein Zeitvertrag, du warst dann irgendwann auch mal SAZ-12 dann, ne?
Mhm.
Und ja, wann kam für dich der Entschluss, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt raus aus der Bundeswehr, oder wärst du auch geblieben, wenn es die Möglichkeiten wie heute, gibt es ja den Soldat auf Zeit für 25 Jahre, also auch für Mannschafter aktuell. Wie war es für dich so persönlich in der Entwicklung?
Also den gab es zu meiner Zeit, war der quasi schon im Gespräch.
Ja.
Der ist aber meiner Meinung nach nicht für Infanterie vorgesehen gewesen, sondern für Büropersonal oder sowas.
Wie immer, klar.
War aber von mir aber unabhängig, weil ich irgendwann in dem Punkt war, wo ich dann gedacht habe, okay, du müsstest jetzt, um gut weiterzumachen, nochmal die Feldwebel-Laufbahn wechseln. Da hatte ich aber keinen Bock drauf, weil das Attraktivitätsprogramm der Bundeswehr nicht attraktiv für mich ist, weil ich hätte wieder mindestens, ich weiß nicht, 2,5, 3 Jahre nach Pfullendorf gemusst.
Ah.
Und irgendwann muss man auch persönlich mal zurückschrauben, weil andere Menschen ja auch noch im Leben da sind.
Ja.
So, ne? Und dann auch, weiß nicht, Haus gekauft, Kinder. Und man ist schon immer viel weg. Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt mache ich erst noch mal was anderes. Ich gucke mal, wie gut es funktioniert. Hab viel mehr Zeit für Kinder, Haus und Frau, die das auch mal verdient haben. Und wenn ich wirklich noch so ultra Bock habe oder keine schöne Alternative finde, dann gehst du einfach hier zur Beratungsstelle und kriegst sofort wieder einen Job.
Verkaufst du wieder deine Seele so.
Ja, genau. Ja. Dann wird nochmal unterschrieben. Und das ist ja aber auch das Ding, warum das so viele machen, weil sie einfach Angst davor haben, was Neues in die Hand zu nehmen, weil es so sicher ist einfach weil es auch so einfach ist.
Ja,
du gehst zum Spieß und sagst, hier, ich will zwei Jahre gehen, aber nochmal 4 Jahre drauf, oder macht man das? Weil es halt einfach sehr bequem ist.
Klar.
Oder ich mache nochmal Feldwebel, weil ich kann mir jetzt gerade nichts anderes vorstellen. Damals konnte ich mir auch nichts anderes vorstellen, aber man muss halt gucken, so, ne?
Genau, aber das ist ja ganz oft so dieser Punkt, den jeder Zeitsoldat irgendwann mal mit sich ausmachen muss. Und wie du es sagst, du hast es sehr schön zusammengefasst, dieses, naja, einfach, also man kennt ja halt nichts anderes. So. Und dann denkt man sich auch so, man denkt zwar so, als man ist das Beste seit geschnitten Brot, weil, keine Ahnung, ich ja sonst welche Lehrgänge gemacht habe, so, und in der zivilen Welt interessiert das mal kein. Ja. Und das ist dann halt auch so alles, was da wert war, so gefühlt, ne? Ja, ich bin voll der gute Schütze oder Schießausbilder oder Breacher. Das macht sich auf dem Lebenslauf als Erzieher halt so medium gut, ne?
Ja. Ist halt einfach so, ne? Du kannst mit den meisten Sachen, die du halt bei der Bundeswehr lernst, also im Infanteristischen kannst du einfach zivil nichts anfangen. Auch wenn jemand sagt, ich will danach zur Polizei, das interessiert die da auch einen Scheißdreck. Also wir haben sehr viele Kameraden, die zur Polizei gegangen sind und da hat niemand interessiert, ob er was für einen Schießtechnik-Lehrgang er jetzt hat oder sonst was. Der lernt da wieder, wie, weiß ich nicht, der 80-jährige Donut-essende Polizist, wie man das jetzt, weiß ich nicht, so kennt, also ein alter Typ, sagt, wie hier geschossen wird. Ja. Und dann wird er so geschossen. Und nicht Highspeed Gucci, wie du sonst gelernt hast, genau, zu schießen, richtig, von irgendwelchen Tier-One Special Forces, leck mich am Arsch, Ops, ne? Mhm. Das interessiert einfach wirklich keinen. So.
War bei dir mal der Gedanke, dass du sagst, entweder ich will noch mal was anderes machen, also Stichwort, keine Ahnung, Spezialzug, oder wäre tatsächlich auch mal die Überlegung gewesen, so, wie wäre es denn, wenn ich jetzt tatsächlich den Schritt nach Kalf mache?
Also man denkt ziemlich oft darüber nach, wenn du halt gerade mal wieder so eine Übung hattest mit Kalf, ne? Wenn du halt siehst, oh, die haben die Mittel und weiß nicht, da ist der Materialcontainer und da ist alles drin und die können einfach sagen, ich brauche nochmal dies, ich brauche nochmal jenes und also wenn du da so eine Übung fährst, das ist halt richtig Creme de la Creme. Also da wird alles in Bewegung gesetzt. Und wenn dir noch irgendwie ein Bolzenschneider fehlt, dann fährt da noch einer los und besorgt noch einen oder so. Du hast eine richtig geile Planung, du hast eine richtig geile Nachbesprechung und nicht so, wie das jeder kennt vom Übungsplatz, wo am Ende sowieso mal gesagt wird, wir waren alle gut und toll. Ja. Obwohl in meinen Augen es vielleicht nicht so war. Da ist dann auch so, dass dann da die Fehler vor allem im Debrief angesprochen werden, was alles nicht geil lief und so weiter und so fort. Und ich sag, auf der Ebene arbeiten ist schon geil, aber nee, irgendwie, wenn du danach wieder ein bisschen im Dienst bist, denkst, oh, dann musst du noch mehr, man unterhält sich ja mit den Jungs, ne? Ja. Und dann, wenn du von denen mal mitkriegst, wie da so eine Jahresplanung ist, ja, ist halt noch weniger Familie, ne?
Ja, klar, ja.
Bist halt noch mehr unterwegs und in den meisten Fällen macht es halt dann wirklich Sinn, wenn du sagst, ich habe da Bock drauf, dann musst du es aber sehr früh machen, bevor du dir nochmal alles andere aufgebaut hast, sondern, weiß ich nicht, wenn du dann irgendwann schon dabei bist und lernst eine Frau kennen und so weiter, die lernt dich so kennen und muss damit auch irgendwie klarkommen. Ja, aber wenn du so schon viel weg bist und du sagst, ja, ich bin jetzt fast jeden Abend zu Hause sein, wegen Heimschläfer und so weiter, aber ich will jetzt doch nochmal in Schwarzwald und wir sehen uns nur noch am Wochenende erstmal und vielleicht musst du nochmal umziehen. Ja, das ist alles nicht so easy. Das muss man in jungen Jahren machen. Also es war irgendwann keine Option mehr für mich und ich war einfach super zufrieden mit dem Job, den ich hatte. Mhm.
Was mir vorhin noch so eingefallen ist und die Frage würde ich jetzt auch nochmal stellen, habt ihr noch international ein paar Leute kennengelernt? Also gab es da noch irgendwie, dass ihr nochmal auf internationalen Übungen gearbeitet habt mit den Briten, mit den Amerikanern oder so? Gab es da auch was?
Ja,
oder also, mit vergleichbaren Einheiten, also gerade mit Ranger zum Beispiel?
Jetzt mit Ranger nicht direkt. Also man trifft mal welche, gerade wenn du halt irgendwelche Sprunggeschichten machst, dass du mal mit Amerikanern zusammenspringst, da hast du immer mal irgendwie Ranger oder von den Briten, von der Special Forces Support Group bin ich mit welchen mal gesprungen und konnte mich mal mit denen so ein bisschen austauschen. Ansonsten haben wir noch mal gute Kontakt gehabt nach Böblingen zur 10. Special Forces Group. Da dann auch mal zusammengeschossen, bisschen was gemacht. Auch super cool, wenn man sich da mal eine Woche in der Kaserne einmieten kann und da mal ein bisschen schießt.
Ja.
Internationale Übungen, auch mal der erste Durchgang in Litauen, wo jetzt die permanente Mission draus geworden ist.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, da waren vorher waren auch schon noch irgendwelche Jäger, glaube ich. Aber wir hatten dann mal eine richtig coole Übung, ein bisschen mehr klassisch Infanterie wieder, aber wir sind nach Italien geflogen, zur 173. Airborne und haben mit denen dann die Luftlandeoperation geplant.
Cool, ja.
Und dann sind wir von Italien aus, Aviano, mit zwei C-17 und einer Herkules nach Litauen geflogen, nachts, und sind nachts über dem Flughafen abgesetzt worden und haben dann den Flughafen freigekämpft.
Ja, mega. Okay, ja, das ist nochmal schön, ja.
Wir hatten dann den Sonderauftrag, den Außenbereich, die Aufklärungseinrichtungen von den litauischen Spezialkräften zu befreien, also haben das freigekämpft quasi. Und die haben währenddessen dann das Flugfeld gesichert, um dann im nächsten Step die weiteren C-17 mit den Humvees und den ganzen anderen Fahrzeugen reinzubringen.
Cool.
Ja. Also der Sprung war nicht so geil. Also ich war auch leider einer von denen, die in der Herkules saßen. Also jeder, der das mal gesehen hat, mit Gepäck und allem drum und dran, dann sitzt du da wie eine Sardine in der Dose. Und die Sardine hat minimal mehr Platz als du auf jeden Fall. Und währenddessen wir da abspringen und auch noch leider nicht so gut abgesetzt wurden, ich bin auch noch im Baum gelandet und viele andere auch.
Okay.
Musstest
du dich freischneiden oder bist du dann durchgerasselt einfach?
Na, ich bin immer hängen geblieben und habe mich dann an der Reserve versucht abzulassen.
Also so wie du das gelernt hast. Wie man es lernt. Reserve ablassen oder so, das geht schon irgendwie.
Genau. Geil. Ich sag gleich dazu, mit Bergstiefeln funktioniert das nicht so gut, weil die Sohle so eine leicht größere Erhöhung hat und du das die Fallschirmschnur nicht so gut damit einklemmen kannst. Ah. Also ich habe mich relativ schnell abgeseilt, aber es sah, glaube ich, professionell aus.
Also sehr schön. Das war ein beschleunigtes Abseilen. Also,
genau. Geil. Ja. Geil. Und die anderen sind halt C-17 geflogen. Die konnten zwischendurch da drin auf Toilette gehen. Da sind Leute mit so einem kleinen Wägelchen rumgegangen und haben nochmal Wasser verteilt. Und jeder hatte seinen eigenen Sitzplatz. Und ich denke mir, wollte mich verarschen. Und die werden auch noch richtig abgesetzt. Ja, ne? Also die haben den besseren Flug, die bessere Landung. Ja. Da bist du natürlich danach ausgelacht, aber dafür war ich der... Na, ich war nicht der Erste am Boden.
Ja, aber hängst ja am Baum, aber warst du Erster am Baum.
Ja, das stimmt, ja. Aber war eine lustige Geschichte, auch mit... Auswertung von Luftbildern und da ist nichts, da steht nichts. Als wir da gelandet sind, da waren Baustellen, Fahrzeuge, Kräne und sowas auf dem Flugplatz. Da war am Außenbereich, war so Feuerlöschteichmäßig, so, ja, da fließt so ein bisschen was, aber nicht doll. Ja, was auf den niemand gesehen hat, dass da ein Biber einen Damm gebaut hat und einer ist drin gelandet und der hat mit seinen Füßen keinen Kontakt zum Boden gehabt, so tief war das Wasser.
Ach du
Scheiße. Und sich dementsprechend auch nicht auf eine Wasserlandung vorbereitet.
Klar, ach du Scheiße.
Okay. Und den haben wir dann an der Kappe da noch rausgezogen. Also das war kurzzeitig Terror am Anfang, aber danach lief's gut.
Ja, okay.
Und dann, es war eine geile Übung. Wir waren dann auch länger da, haben dann noch mit den Marines zusammengearbeitet, mit Portugiesen.
Ja.
Also da war mehrere Nationen.
Geil.
Aber mit den Amerikanern war schon immer cool. Also auch gerade in Böblingen, die 10. Special Forces Group. Da haben wir nochmal bei einem ODA, mit dem wir geschossen haben, einen Deutschen kennengelernt, der früher bei der Bundeswehr war.
Ach, krass.
Der war Feldjäger, Berufssoldat,
hat
über die Green Card Lotterie eine Green Card gewonnen, ist dann in die Staaten, hat sich dann da nochmal von unten nach oben gearbeitet und die sind gerade, als wir mit denen gequatscht haben, eine Woche zurück aus dem Einsatz gewesen. Mhm. Und die waren gerade zuvor noch in Afghanistan auf jeden Fall. Und der hat mal so ein bisschen erzählt, was die so machen. Und der hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als er gesehen hat, wie wir auf deren Schießbahn abgehen.
Ja.
Und er dann gesagt hat, das dürfen wir nicht.
Geil, aber das deswegen frage ich, weil also die von der 10th Special Forces Group, die kenne ich, also hab mit denen nur ein paar Mal zu tun gehabt. Und es waren aber, wie du sagst, immer coole Dudes so. Ich kann mich nur erinnern, es war irgendwie so ein Tag, so auch so jetzt im Mai, wo schon Sonne rauskam, und ich hatte immer Feldjacke an oder Smog, ne? Und der hat mich angeguckt, so warum ich denn meine dicke Jacke an hätte, sondern ich noch alle Latten am Zaun, also, okay. Das ist immer spannend zu hören, wie dann der tatsächliche Vergleich ist. Also, die vergleichbaren Einheiten sind ja eben die Ranger und, ich weiß gar nicht, die Special Forces Support Group, ist das ähnlich? Also das ist auch so ein Konstrukt, weil die Briten haben ja jetzt erst letztes Jahr oder dieses Jahr diese neuen Ranger-Verbände aufgemacht. Das ist aber nochmal eine andere Schiene, meine ich. Also,
das deren Regiment heißt, glaube ich, nee, das glaube ich, ein Ranger, wie auch immer das weiter heißt, mit drin. Ich habe es auch gelesen, ich habe es noch nicht genau angeguckt, aber die Special Forces Support Group gibt es schon länger. Also die haben Mitte 2000er haben die aufgestellt.
Aber sind das mit Masse die, also ist das dann ähnlich EGB, also Support der...
Das sind auch Fallschirmjäger.
Ah, okay.
Also Fallschirmjäger und Royal Marine Commandos.
Ja, genau. Okay. Ja.
Genau.
Ja, sehr schön. Was gibt's noch zu erzählen? Hast du noch was? Irgendwo, wo du sagst, so eine Anekdote oder...
Mit Polizei haben wir auch nochmal zusammengearbeitet. Ja. Also deren verschiedenen... Also wenn du auf irgendwelchen Workshops bist, triffst du ja sowieso mal irgendwie SEK von da und hier und da. Und also die Polizei hat ja eine Vielzahl an solchen Einheiten.
Ja.
Beim SEK in Frankfurt waren wir auch mal dem eine richtig geile Schießanlage. Und da auch mal richtig geil trainiert. Und in Zusammenarbeit mit Rosi und dem BKA haben wir den Fremdwaffenlehrgang Ost gemacht. Das war auch nochmal ein richtig geiles Ding. Also wirklich die ganzen also was die ganzen gängigen osteuropäischen Waffen mal durchgehen, damit arbeiten und alles schießen können.
Ja.
Das war auch eine richtig coole Chance, die man mal hatte.
Ja.
Und ansonsten, also eigentlich war es fast immer geil, außer wenn Regelkaserndienst war. Also wenn du, weiß nicht, antreten musst irgendwo um 10 und der SS6 Hauptgefreite, das Ehrenkreuz der Bundeswehr kriegt, das war langweilig. Aber sobald wir wieder raus konnten und irgendwie uns eine Woche auf eine Schießbahn eingemietet haben oder auch Bonnland bin ich ein Riesenfan von, hat mir immer mega Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Also Hammelburg immer bester Übungsplatz.
Ist wirklich so, ne, weil es halt klein ist, übersichtlich, alles ist da, ne, man kann vieles abbilden, ja. So, ja, das ist schon geil. Auch wenn man dann im Lager Felschental direkt ein Lager hat, ne, also genau, Bonnland selber mit dem Hochhaus, da könnte man sich auch das ein oder andere mal abseilen und so ein paar coole.
Genau, dann haben wir auch viel geübt. Ja. Lenin auch immer sehr schön, die Ortskampfanlage zum Üben.
Ja, super schön. Wie schwer fiel dir der Abschied? Also dann hieß, okay, jetzt geht's langsam raus. Also bist du dann wahrscheinlich auch während der Dienstzeit nochmal in den Berufsförderungsdienst gegangen, würde ich mal behaupten, oder?
Ja, genau. Also wie man es machen sollte. Es gibt viele, die vernachlässigen das ein bisschen.
Ja.
Also aber frühzeitig halt dir irgendwie eine Platte gemacht, was du machen könntest, Informationen eingeholt. Und dann war es natürlich so, dass jemand kommt, der sagt, ey, hier, ich habe für dich nochmal ein 15er oder ein 20er SAZ-Antrag hier, habe ich für dich schon ausgefüllt. Ne?
Ja.
Da denkst du schon mal, ah, können wir natürlich machen, wäre wieder der einfachste Weg. Aber nee, komm, wenn, wie gesagt, zurückkommen kann ich immer mit den Qualifikationen. Auch weil da zu dem Zeitpunkt ja immer die Altersstufe so extrem hochgesetzt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie ist, aber du kannst ja noch mit, weiß ich nicht, über 50, glaube ich, nochmal zur Bundeswehr gehen.
No joke, habe ich alles gesehen. Katastrophe.
Ja, also von daher war es so ein Ding, einfach mal gucken. So, es war nicht so, dass man wie früher nach SZ 4 ist Schluss, da denke ich mal, wäre ich auf jeden Fall wehleidiger gewesen.
Ja.
Wo ich sage, oh nee, traurig und so. Aber da war halt, okay, du machst einfach mal was Neues und du guckst einfach mal, lässt dich überraschen.
Ja.
Hab ja auch, obwohl ich raus bin, immer noch super Kontakt zu allen möglichen. Also das hat einen so verbunden, dass man auch da nicht sagen muss, oh, die Jungs vermisst man schon. Mhm. Ja, klar vermisst man die, aber ich sehe sie auch jedes Jahr mindestens einmal wieder.
Ja.
Und wir machen eine richtig geile Fete. Und man kann sich anhören, was die anderen so machen jetzt im zivilen Bereich oder wer noch doch verlängert hat oder jetzt noch Feldwebel geworden ist. So.
Ja, aber das ist...
Von daher war es nicht so schlimm.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Also auch gut, dass du dann... Und man darf es halt nicht verwechseln so oder nicht unterschätzen. So 12 Jahre ist eine lange Zeit. Gerade wenn man direkt, wie du ja, also wie ich ja auch, direkt nach der Schule oder halt davor jetzt nicht groß was anderes gemacht. Es gab dann eine Phase, wo ich so, also für mich, ne, wenn du wieder auf den Lehrgang gegangen bist und hast wieder diese behinderte Bettdecke neu bezogen, weißt du, so diesen, das war alles so, die sind so richtig steif, also man muss sich das so vorstellen, die sind irgendwie, das fühlt sich an wie ein Brett, so dann ich so, oh, jetzt, das, ja, dann so der Geruch nach Schuhcreme, wie immer, so, ich so, oh, und irgendwann hat man das auch mal über und dann macht man sich auch Gedanken so, oder dann in der Phase war ich dann auch schon, wo ich dann wusste, ah, es geht woanders hin, wo ich dann auch mich darauf gefreut habe, auch das Neue zu erleben tatsächlich und wenn's bei dir ist ja offensichtlich auch so. Ja, sehr schön, Nico. Und dann bist du rausgegangen.
Ja.
Wenn du jetzt zurückdenkst, was war das schönste Erlebnis?
Das schönste Erlebnis. Das ist schwierig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, vom Gefühl her, was glaube ich echt die zeremonielle Verleihung der Gegenstände, wo du halt erstmal darauf hingearbeitet hast und eine super geile Zeit hattest und dann das auch noch gewürdigt wird, weil viel wird ja, oder normalerweise wird nicht so viel gewürdigt bei der Bundeswehr.
Ja, richtig, ja.
Das war wirklich mal, glaube ich, mit so das geilste Gefühl. Es gibt so ultra viele geile Momente. Das könnte ich gar nicht genau sagen.
Ja.
Aber ich glaube, das wird auch emotional nochmal eine andere Geschichte gewesen sein, als irgendwie, weiß nicht, ein schöner Moment auf einer Übung oder so.
Ja, klar. Ja,
also, das auf jeden Fall.
Und ich denke mal, mit den schönen Gedanken machen wir jetzt erstmal den Deckel zu. Das heißt ja nicht, dass wir uns nie widersprechen. Wir haben ja schon noch ganz viele Pläne, dass wir Stück für Stück Weltkids und Plattenträger. Also du bist jetzt verhaftet. Ich sag dir erstmal für den Abschnitt vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für diesen sehr, sehr schönen Überblick. Also auch alle, die das jetzt hören und vielleicht diesen Weg mal einschlagen wollen, ist das, es hat sich sicher einiges geändert, aber viel ist es halt auch einfach von der Gefühlsebene so geblieben. Und deswegen ist das wirklich schön und ich danke dir sehr, dass du uns diesen Überblick und diesen Einblick in einen wichtigen Teil deines Lebens gegeben hast. Und ja, dann gebühren dir die letzten Worte. Wenn du noch was sagen möchtest, bitteschön.
Ja,
eiskalt.
Ja, nee, diesmal habe ich nichts mehr. Ich habe einen trockenen Mund.
Genau.
Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal
dann trinken wir jetzt trinken. Noch mal einen Schluck. Prost.
Ja, Prost. Oh, bis dahin. Ja.
Und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bleibt prepared. Ciao.
Ciao.